Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 3 Monate nach der Naturkatastrophe hat Japan seiner tausenden Opfer gedacht. Am 11. März war der Nordosten des Landes von einem Erdbeben der Stärke 9,0 und einem Tsunami verwüstet worden. Auch das Atomkraftwerk Fukushima wurde zerstört. Mehr als 15.000 Tote wurden seitdem geborgen, 8.000 Menschen werden noch immer vermisst. Im ganzen Land wurde eine Schweigeminute abgehalten.
Stilles Gedenken an die Tochter. Im Klassenraum der Grundschule von Okawa trauern die Eltern um ihr totes Kind. Der Tsunami hat hier 78 Schüler mit sich gerissen und noch immer werden 6 von ihnen vermisst. Die Schule von Okawa ist der vielleicht traurigste Ort im Katastrophengebiet. Die Zeit ist wie eingefroren. Solange ich mein Kind nicht finde, kann das Leben nicht weitergehen. Überall im Land gedachten die Menschen heute der Toten des Tsunami. Auch Premierminister Kan bei einer Gedenkfeier in Kamaishi. Fahrt durch Trümmerberge. Viel hat sich hier nicht getan seit dem 11. März. Was funktioniert, ist die enorme Bürokratie. Sie lähmt den Wiederaufbau. So leben noch immer 90.000 Flüchtlinge, vor allem ältere Menschen, in Notunterkünften. Wir helfen den Flüchtlingen, sagt der Premier. Das verspreche ich. Doch kaum einer will daran noch glauben. Zu viel Vertrauen hat die Regierung verspielt, auch in der Reaktorkatastrophe. Die dreifache Kernschmelze wie nebenbei eingeräumt und Wochen zu spät. Der Zeitplan, um das AKW zu stabilisieren, kaum mehr einzuhalten. Immer noch tritt Radioaktivität aus, eine ganze Region ist über Jahrzehnte verstrahlt. Einige tausend Menschen treibt all das wütend auf die Straße, wie heute in Tokio. Sie fordern ein Ende der Atomkraft und das Ende der Regierung Kan.
Für den Premierminister wird es eng, auch die Opposition will ihn loswerden, sogar die eigene Partei. Schon in Kürze könnte es eine neue Regierung in Japan geben. Den Wiederaufbau im Tsunami-Gebiet könnte das beschleunigen. Atomkraft aber wird es weiterhin in Japan geben. Die Atomlobby bleibt stark.
Eine Quelle der EHEC-Infektionen in Deutschland ist zwar inzwischen nachgewiesen, trotzdem sind weiter viele Fragen offen. Seit heute steht endgültig fest, dass Sprossen eines Hofs in Niedersachsen den gefährlichen EHEC-Keim enthalten, der bei erkrankten Menschen gefunden worden ist. Wie das Bakterium in die Sprossen gelangen konnte, ist aber unklar. Die Erkrankungswelle geht nach Einschätzung des Bundesgesundheitsministeriums inzwischen zurück.
Langsam entspannt sich die Lage in der Universitätsklinik in Kiel. 3 der 5 Isolierstationen konnten mittlerweile geschlossen werden. Die ersten Patienten sind wieder zu Hause. Doch wirklich ausruhen können die Ärzte noch nicht.
Das heißt, wir haben immer noch Extraschichten. Wir sind alle auch an den Feiertagen hier. Und wir hoffen, dass sich das im Lauf der nächsten 1-2 Wochen entspannen wird. Das Grund zu verhalten im Optimismus.
Auch in den Laboren herrscht weiterhin Hochbetrieb. Eine Quelle der EHEC-Infektionen ist mittlerweile bestätigt. Auf rohen Sprossen wurde der Erreger der schweren Darmerkrankung nachgewiesen. Diese Sprossen stammen von dem Biohof im niedersächsischen Bienenbüttel. Ob die Sprossen die einzige Quelle sind, ist unklar. Bisher gibt es mehr Fragen als Antworten.
Es stellen sich noch viele Fragen, beispielsweise wie kommt der Erreger auf die Sprossen? Stammt der von Menschen? Stammt der von Tieren? Wie ist das überhaupt in dem Betrieb passiert? Wie konnten sich die Wege so verbreiten?
Bis zu einer Klärung bleibt der Biohof geschlossen. Den Betreibern sei kein Vorwurf zu machen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der betroffene Hof hohe Hygienestandards und nichts falsch gemacht. Die Warnung vor Sprossen bleibt weiterhin bestehen.
Es ist nicht klar, wie viele Sprossen wo aus dieser kontaminierten Charge, aus dieser kontaminierten Lieferung vorhanden sind. Insofern ist es sehr angeraten, keine Sprossen derzeit zu verzehren. Und auch kein Lebensmittel, was möglicherweise zum Beispiel im heimischen Kühlschrank Kontakt hatte mit diesem kontaminierten Lebensmittel.
Und so verschwinden die Sprossen derzeit aus dem Angebot der Gemüsehändler. Denn von Entwarnung kann noch keine Rede sein.
Um den Chefposten beim Internationalen Währungsfonds bewerben sich die französische Finanzministerin Lagarde und der mexikanische Notenbankchef Carstens. Außerdem, so hieß es am Abend aus Israel, kandidiere auch der dortige Zentralbankgouverneur Fischer. Die Anmeldefrist ist heute abgelaufen. Ende des Monats will der IWF entscheiden. Der bisherige Direktor Strauss-Kahn war nach Vergewaltigungsvorwürfen zurückgetreten.
Die Kandidatin auf Werbetour. Mal hier, Mal da, hier auf der Tagung der Afrikanischen Entwicklungsbank, wo sie um die Stimmen Afrikas kämpft und von Wirtschaftspolitikern bereits offen unterstützt wird, da per Interview in Saudi-Arabien. Wenn ich mit dem Amt betraut werde, verspricht sie, dann nicht als Europäerin, sondern als Dienerin des gesamten Währungsfonds, also aller Mitgliedsländer. Im Wettstreit um die Nachfolge an der IWF-Spitze gilt sie als Favoritin. Der Posten wird zunächst nur bis Ende 2012 besetzt, die Restvertragszeit ihres zurückgetretenen Landsmanns Dominik Strauss-Kahn, der wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht steht. Ein Rivale ist der mexikanische Zentralbankgouverneur Carstens, der hier um die Stimmen Indiens wirbt. Zudem meldete nach Agenturangaben der Gouverneur der Bank von Israel Fischer Interesse an. Die USA als größter Anteilseigner haben sich bisher nicht festgelegt. Bis Ende Juni soll nun der Verwaltungsrat des Währungsfonds in Washington entscheiden, jeweils auf Geheiß der Mitgliedsländer, wer Strauss-Kahn ersetzen soll.
Würde Lagarde gewählt, hätten die Europäer ihr Ziel erreicht, den Chefposten in den eigenen Reihen zu behalten. Aber nicht nur das. Konkurrenten dürften es bei der nächsten Wahl noch schwerer haben, den Posten aus Proporzgründen für sich zu reklamieren. Den Europäern bliebe dann das Argument, dass jemand, der erst so kurz im Amt sei, doch nicht gleich wieder abgewählt werden könne.
UN-Generalsekretär Ban hat sich besorgt zur Situation in Syrien geäußert. Er forderte die Regierung auf, die Rechte des Volkes zu respektieren und die Gewalt zu beenden. Mehrere Versuche Bans, Präsident Assad telefonisch zu erreichen, scheiterten. Im UN-Sicherheitsrat wird weiter über einen Resolutionsentwurf gegen Syrien debattiert. Die Führung in Damaskus setzt unterdessen ihren harten Kurs gegen Oppositionsanhänger fort. In der Küstenstadt Latakia soll es mehrere Tote gegeben haben. In Jisr al-Shughur soll das Militär Panzer einsetzen.
Der Einmarsch schwer bewaffneter Soldaten inszeniert wie ein Siegeszug. Das syrische Staatsfernsehen strahlt diese Bilder am Nachmittag aus. Sie zeigen die Militäroffensive in der Region um Jisr al-Shughur. Aus dieser Region waren in den vergangenen Tagen tausende Menschen geflüchtet. Im Schlepptau der Soldaten erstmals ein paar ausgewählte Journalisten. Ihnen präsentierte die Armee ebenfalls ein paar ausgewählte Interviewpartner. Ich bin ein Einwohner von Jisr al-Shughur. Was passiert ist? Bewaffnete Gangs hatten sich hier ausgebreitet. Zu den Menschen von Jisr al-Shughur sind Leute aus anderen Gegenden gekommen. Sie haben die Sicherheitskräfte hier angegriffen und haben die Bevölkerung terrorisiert. Der Einmarsch der Armee war wichtig, um die Stabilität der Stadt zu sichern. Die Berichterstattung des syrischen Staatsfernsehens, Regierungspropaganda. Verschwiegen wird nicht nur die Flüchtlingswelle in Richtung Türkei, verschwiegen werden auch die Unruhen im Land. Seit gestern hat es in vielen Städten des Landes wieder Großkundgebungen gegeben. Im Internet tauchen heute immer wieder neue Amateurvideos auf, die dies zu bestätigen scheinen. Wir sind ein Volk, rufen diese Demonstranten, die in Syriens Hauptstadt Damaskus auf die Straße gegangen sein sollen. Und sie scheinen sich damit selbst Mut zuzusprechen für die Auseinandersetzungen mit der Armee. In diesem Video verschanzen sich Menschen hinter einer Mauer. Offenbar wird in der Hafenstadt Latakia mit Maschinengewehren auf sie geschossen. Außerdem berichten Aktivisten, Armeehubschrauber in der Region von Jisr al-Shughur haben auf Zivilisten geschossen.
Immer mehr Syrer verlassen das Land. Nach türkischen Regierungsangaben haben mittlerweile mehr als 4000 Menschen Zuflucht in zwei Flüchtlingslagern auf der türkischen Seite der Grenze gesucht. Inzwischen hat die Türkei ein drittes Auffanglager eingerichtet.
Syrisch-türkische Grenze heute. Kaum in Sicherheit warten auf die Flüchtlinge angemietete Shuttlebusse mit Armeebegleitung. Verletzte werden in Krankenwagen verladen und in nahegelegene Kliniken gebracht. Ihre Geschichte ist nicht zu erfahren. Wer gesund ist, kommt in eines der streng abgeriegelten drei Zeltlager in Grenznähe, so wie hier in Jailadal. Rund 4000 Flüchtlinge leben inzwischen in diesen Zeltstätten, gründlich bewacht von viel Polizei und immer dichter werdenden Zäunen. Ich wollte meine aus Syrien geflohenen Verwandten nur kurz mal sprechen. Man hat mich nicht gelassen. 50 Kilometer weit in Altınözü. Hier warten rund 300 Flüchtlinge, die heute Nacht über die Grenze gekommen sind, darauf, dass für sie eine neue Zeltstadt fertig wird. Presse auch hier ausdrücklich unerwünscht. Hier werden sie in den nächsten Wochen oder Monaten Tag und Nacht sein. In jedem dieser Zelte bis zu 10 Personen. Bei 500 Zelten lassen sich so allein auf diesem Gelände 5000 Menschen unterbringen. und weitere Zelte liegen bereit, ebenso wie Zäune. Die Türkei. Einerseits kritisiert man Assad, andererseits will man den Flüchtlingen auf keinen Fall ein Forum bieten.
Vor gut einem Monat kamen die ersten Flüchtlinge aus Syrien in die Türkei, damals 200. Dann kam lange niemand. Jetzt sind innerhalb von 2 Tagen 4.000 gekommen. Das ist einerseits viel und andererseits wenig verglichen mit der 1 Million, auf die die Türkei sich ganz offiziell logistisch vorbereitet. Die nächsten Tage, sie werden spannend.
In Libyen dauern die Kämpfe zwischen Truppen von Machthaber Gaddafi und Rebellen an. Nach Angaben der Aufständischen griffen Regierungssoldaten die Stadt Ghadames an, die zum Weltkulturerbe zählt. Auch in der Stadt um den Ölhafen Sawiya gäbe es wieder Gefechte. Der türkische Ministerpräsident Erdogan erklärte unterdessen in einem Fernsehinterview, Gaddafi habe keine andere Wahl, als Libyen zu verlassen. Dafür habe er Gaddafi sicheres Geleit ins Exil angeboten, trotz mehrfacher Nachfrage aber keine Antwort erhalten.
Die Kämpfe in Libyen treiben weiter zahlreiche Menschen in die Flucht. Viele fliehen mit Booten über das Mittelmeer nach Italien. Auf der italienischen Insel Lampedusa kamen heute 7 Schiffe mit mehr als 1500 Menschen aus Nordafrika an. Die meisten sind laut Küstenwache von Libyen aus in See gestochen. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums sind seit Beginn der Unruhen in den nordafrikanischen Ländern fast 43.000 Flüchtlinge nach Italien gekommen.
Die Gewalt im Irak reißt nicht ab. Die Stadt Mosul im Norden des Landes wurde von einem Doppelanschlag erschüttert. Mindestens 18 Menschen starben, fast 50 wurden verletzt. 2 Autobomben detonierten kurz nacheinander, Ziel war offenbar eine Polizeipatrouille. Unter den Opfern sind zahlreiche Sicherheitskräfte. Bereits in der Nacht zuvor waren bei einem ähnlichen Anschlag im Südosten des Landes mindestens 10 Menschen getötet worden.
Papst Benedikt XVI. Hat im Vatikan etwa 2000 Sinti und Roma empfangen. In seiner Rede erinnerte der Papst an die jahrhundertelange Geschichte von Verfolgung und Unterdrückung und rief dazu auf, die Ermordung von Sinti und Roma während der Nazizeit in Konzentrationslagern nicht zu vergessen. Zu dem Treffen war auch die Holocaust-Überlebende Cheja Stoika gekommen. Sie war mit 9 Jahren deportiert worden. Heute war es wieder soweit. Trooping the Colour hieß es in London. Große Geburtstagsparade für die Königin. In der Kutsche fuhr Queen Elizabeth mit Prinz Philip vom Buckingham Palast zum Paradeplatz der Horse Guards. Dahinter ritten auch Prinz Charles und Prinz William im roten Rock mit Bärenfellmütze. Der wirkliche Geburtstag der Queen ist der 21. April. Gefeiert wird traditionell im Juni. Heute gab es nicht nur für die 85-jährige Monarchin höchste Beachtung, sondern auch neugierige Blicke auf den royalen Neuzugang Catherine, Herzogin von Cambridge.
Die Europäische Union will härter gegen Internetkriminalität vorgehen. Dafür wird eine Sondereinheit gegründet, die bei der europäischen Polizeibehörde Europol angesiedelt werden könnte. Das haben die Innen- und Justizminister der EU in Luxemburg beschlossen. Zukünftig soll das illegale Eindringen in fremde Computer europaweit als Straftat verfolgt werden. Für Hacker, die große Schäden anrichten, soll dann eine Mindeststrafe von 5 Jahren Gefängnis gelten.
Im niedersächsischen Delmenhorst sind in der Nacht zum Samstag 5 Mehrfamilienhäuser in Brand geraten. Aus noch ungeklärter Ursache war das Feuer zeitgleich an 2 Standplätzen für Müllcontainer ausgebrochen. Etwa 200 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Mehr als 170 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Die Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus. Der entstandene Schaden wird auf mehrere 100.000 € geschätzt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Pfingstsonntag, den 12. Juni.
Ein Ableger des Azorenhochs sorgt morgen in vielen Regionen Deutschlands für freundliches Wetter. Am Pfingstmontag übernimmt dann wieder ein Atlantiktief die Wetterregie und beschert uns viele Wolken, die verbreitet Schauer bringen. Im Süden gibt's heute Nacht noch dichte Wolken. Vom Alpenrand bis zum Bayerischen Wald fällt Regen, während es Richtung Westen und Norden zum Teil aufklart. Morgen können sich besonders im Norden und Osten Schauer entwickeln. Der Regen in Bayern zieht ab, sonst scheint häufig die Sonne. Gegen Abend können im Westen wieder dichtere Wolken auftauchen. Meist weht nur ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Heute Nacht Temperaturen von kühlen 3 Grad in der Eifel bis zu 13 Grad an der Neiße. Dort morgen bis 25 Grad, an der Nordsee frische 17 Grad. Am Montag unbeständiges Wetter, gelegentlich gibt es Regen oder Schauer, vereinzelt mit Blitz und Donner. Am Dienstag im Westen und Nordwesten wieder freundlicher, sonst verbreitet Schauer und teilweise kräftige Gewitter. Die gibt's am Mittwoch noch im Süden, im übrigen Land überwiegend freundlich.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.35 Uhr mit Susanne Holz darin. Die verletzte Seele, das zweite Leiden der EHEC-Patienten sowie die vergebene Chance, Südafrika ein Jahr nach der Fußball-WM.